in den unmittelbaren Jahren, Jahrzehnten nach dem Krieg wäre eine Bezeichnung wie Tag der Befreiung sicherlich aus vielerlei Gründen nicht greifbar gewesen. Also auch entschlossene Gegner des NS-Regimes haben immer gesagt, wir waren gegen Hitler, wir waren gegen seine Spießgenossen, aber wir hätten nie die Niederlage des eigenen Landes gewünscht. Also gerade konservativen und auch militärischen Widerstand ist das ganz häufig. Und das gilt in gewisser Maße auch für die Gesellschaft insgesamt, dass man da vielleicht eine klammheimliche Erleichterung gespürt hat, dass der Krieg jetzt zu Ende ist, dass man überlebt hat, dass man natürlich sich in den Ruinen jetzt erstmal auch neu orientieren muss. Darin eine Befreiung zu sehen, dazu brauchte es wirklich diesen Abstand dann von 40 Jahren zum Kriegsende.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion der Professur für Neuere und Neueste Geschichte sowie der Professur für Osteuropäische Geschichte an der HSU Hamburg. Dort fand am 8. Mai 2025 eine Podiumsdiskussion mit dem Titel »Der 8. Mai 1945 – Nachdenken über Krieg und Frieden« statt. Moderiert von Caroline Breitfelder sprachen die Professoren Jörn Happel und Markus Peik von der HSU Hamburg über die Bedeutung des 8. Mai als Tag der Befreiung und die Rolle dieses Begriffs für die deutsche Erinnerungskultur damals, heute und in der Zukunft. Ein paar Tage später haben sich die drei dann nochmal zusammengesetzt, über die Podiumsdiskussion reflektiert und die wichtigsten Aspekte zusammengefasst und weiter diskutiert. Diese Nachlese hört ihr nun hier im Podcast. Wie immer findet ihr in den Shownotes eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Wer mir Feedback, Kommentare oder Fragen zusenden will, findet dazu ebenso Informationen in den Shownotes. Dort gibt es auch Links zu Unterstützungsmöglichkeiten. Falls ihr euch also entscheidet, mir etwas auf Steady, Ko-fi oder PayPal zuzusenden, bin ich euch sehr dankbar. Wir steigen gleich damit ein, dass Frau Breitfelder einen Ausschnitt der Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zitiert, in der Steinmeier selber wieder Viktor Klempnerer als Zeitzeugen zitiert. Danach wird es weniger kompliziert, aber umso spannender, wenn Frau Breitfelder, Herr Happel und Herr Peik über den 8. Mai 1945 diskutieren. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Mai 2025.
Deutschland lag in Schutt und Asche am 8. Mai 1945, dem Tag der bedingungslosen Kapitulation. Städte in eine endlose Trümmerlandschaft verwandelt, statt Häuser nur noch Schuttberge und Gerippe aus Mauerresten. Einzelne durch die Willkür des Zufalls noch stehende Gebäude, inmitten der Verheerung aufragende Mahnmale. Von der Wehrmacht gesprengte Brücken als Fanal eines bis in den eigenen Untergang fanatisch geführten Krieges. Ganze Regionen verwüstet. Berlin hat aufgehört zu existieren, berichtet der BBC-Reporter Thomas Cadet nach Hause. Und doch, auch das gab es. Hoffnung und Dankbarkeit. In uns ist immer wieder ein großes Erleichterungs- und Dankgefühl. Dies Ungeheure, all diese Gefahr, nun wirklich überlebt zu haben, schrieb Viktor Klemperer, noch beinahe ungläubig in den letzten Kriegstagen. Der große Gelehrte, gedemütigt, entrechtet, verfolgt, konnte endlich hoffen, seiner Vernichtung entkommen zu sein. Das war ein Ausschnitt aus der Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die er am 8. Mai 2025 in Berlin gehalten hat. Und Steinmeier bezog sich in dieser Rede zum Gedenken an den 8. Mai auch auf den berühmten Satz eines seiner Vorgänger, Richard von Weizsäcker, der am 8. Mai 1985 vor 40 Jahren fiel und eine neue Form des Gedenkens an den Nationalsozialismus begründete. Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung, sagte Weizsäcker in dieser seiner berühmten öffentlichen Rede. Und Steinmeier sagte, dass dieser Satz eine Zäsur im Umgang mit unserer Vergangenheit gewesen sei und stellt sich dabei auch die Frage, wie es um die deutsche Erinnerung heute bestellt ist. Und dieser Frage wollen auch wir uns heute stellen. Und das darf ich zusammen machen mit zwei Experten auf diesem Gebiet. Und zwar mit Markus Peik, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Und mit Jörn Happel, Professor für Osteuropäische und Ostmitteleuropäische Geschichte an eben derselben Universität, der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Und ich darf das heute moderieren. Mein Name ist Caroline Breitfelder. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für osteuropäische und ostmitteleuropäische Geschichte hier an der Helmut-Schmidt-Universität. Und ich habe auch ein persönliches Interesse oder ein forschungsgeleitetes Interesse an diesem Thema. Ich forsche nämlich zu Paul Schäffer, einem Journalisten und Auslandskorrespondenten, der selber auch unter den Nationalsozialisten Chefredakteur einer großen Zeitung war, später ins Exil in die USA ging und dort auch als Zeitzeuge erinnerte. Und wir wollen uns auch mit Zeitzeugen heute beschäftigen, mit dem heutigen Gedenken und vielleicht auch mit neuen Perspektiven auf die Vergangenheit. Dazu starten wir vielleicht erstmal in der Vergangenheit und rollen das von hinten auf. Und da möchte ich damit beginnen, Sie, Herr Happel, zu fragen. Zunächst, das Ende des Zweiten Weltkrieges im Mai 1945 wird in unterschiedlichen Ländern ja an zwei unterschiedlichen Tagen begangen, dem 8. und dem 9. Mai. Könnten Sie uns zu Eingang einmal bitte erklären, woher diese zwei verschiedenen Daten kommen und welche historische Bedeutung sie eigentlich haben?
Es gibt eine ganze Reihe an Kapitulationen der Wehrmacht im Laufe dieses Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa. Also wir haben zum Beispiel denjenigen, der für die Marine kapituliert von Friedeburg, und er schreibt drei Kapitulationsdokumente. Er muss dreimal kapitulieren in verschiedenen Orten. Und an sich war die Gesamtkapitulation der Wehrmacht in Reims am 7. Mai schon vollzogen. Sie wurde am 8. bzw. 9. Mai in Berlin-Karlshorst nochmal wiederholt, damit die sowjetische Seite, die Ostfront sozusagen, das salopp zu sagen, in führender Art und Weise unter Marschall Schukow teilnehmen konnte. Also haben wir am 8. Mai einen festgesetzten Tag durch die im Krieg gegen den Nationalsozialismus verbundenen Mächte, die Briten, die Amerikaner, die Franzosen und die Sowjetunion, die Unterschrift erfolgt spätabends in Berlin-Karlshorst. Nach Moskauer Uhrzeit ist es schon der 9. Mai. Und somit haben wir im Westen den 8. Mai als den Punkt des, bin gespannt, wie Kollege Peik das sieht, des juristischen Kriegsendes, und in der Sowjetunion und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, allgemein gesagt im sogenannten Ostblock der Kalten Kriegszeit, wird der 9. Mai als Ende des Krieges in Europa gefeiert.
Ich weiß gar nicht, was ich da hinzufügen soll. Es ist absolut richtig, wie Kollege Happel das gesagt hat. Der Krieg endet mit der Unterschrift des 7. Mai. Die Waffen schweigen ab dem 8. Mai, dass das ganze Verfahren nochmal wiederholt wird auf Wunsch der sowjetischen Seite, ist nachvollziehbar. Vielleicht sollten wir einfach nochmal ergänzen. Es liegt auch an dem Misstrauen begründet, der Stalin den westlichen Alliierten entgegengebracht hat. Und es war ja immer ein bisschen auch im Schwanz. Lag in der Luft gerüchteweise, dass vielleicht dann doch sich die Alliierten noch einmal auseinander dividieren lassen und dann die westlichen Mächte zusammen mit einem Rumpf des Deutschen Reiches weiter gegen die Sowjetunion kämpfen würden. Das ist aus vielerlei Gründen nicht so gekommen. Das Gerücht waberte gerade in den April- und Mai-Tagen immer mal wieder durch Deutschland.
Ja, diese verschiedenen Perspektiven auf diesen Tag und was da passiert ist, sowohl zwischen der Sowjetunion und Deutschland damals als auch Russland und Deutschland heute, wird noch Thema sein. Zunächst, Herr Peik, würde ich mal bei Ihnen bleiben. Dieser Begriff, der Tag der Befreiung, der schon erwähnt wurde in Bezug auf den 8. Mai, setzte sich erst mit der bereits erwähnten Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker 1985 durch, dem ja auch Steinmeier in seiner Rede in diesem Jahr gedacht hat. Wie bedeutend, würden Sie sagen, war diese neue Stufe des Gedenkens ab 1985? Und wieso setzte sich diese Perspektive, die uns heute irgendwie so ganz normal erscheint, erst so spät durch?
Ob das spät ist, daran liegt sicherlich im Auge der Betrachterin.
Ganz wichtig ist, glaube ich, zu sagen, ja, Weizsäckers Rede von 1985 kann man schon mit Fug und Recht als eine Stufe, vielleicht auch eine kleine Zäsur betrachten, weil er nämlich es auf höchster staatsoffizieller Ebene nämlich anerkannte. De facto waren die ja, erinnerungskulturellen Bezüge und Praktiken seit geraumer Zeit in die Bewegung geraten. Wie Gesellschaft mit Geschichte umgehen, mit Gedenktagen umgehen, ist ja auch nicht immer statisch. In den unmittelbaren Jahren, Jahrzehnten nach dem Krieg wäre eine Bezeichnung wie Tag der Befreiung sicherlich aus vielerlei Gründen nicht greifbar gewesen. Also auch entschlossene Gegner des NS-Regimes haben immer gesagt, wir waren gegen Hitler, wir waren gegen seine Spießgenossen, aber wir hätten nie die Niederlage des eigenen Landes gewünscht. Also gerade konservativen und auch militärischen Widerstand ist das ganz häufig. Und das gilt in gewisser Maße auch für die Gesellschaft insgesamt, dass man da vielleicht eine klammheimliche Erleichterung gespürt hat, dass der Krieg jetzt zu Ende ist, dass man überlebt hat, dass man natürlich sich in den Ruinen jetzt erstmal auch neu orientieren muss. Darin eine Befreiung zu sehen, dazu brauchte es wirklich diesen Abstand dann von 40 Jahren zum Kriegsende. Und er ordnet sich ein in insgesamt einen Wandel der bundesdeutschen Erinnerungskultur, der ja auch sozusagen erst in den 70er Jahren stärker den Blick richtet auf die Opfer des Krieges, insbesondere auf die Ermordung der europäischen Juden. All das ist in den 70er, 80er, teilweise auch noch in den 90er Jahren, wenn wir denken, sowas wie in die Wehrmachtsausstellung oder auch an das Holocaust-Mahnmal, immer noch mal wieder umstritten. Also eine lang gestreckte Übergangsphase. Und da, wo wir heute stehen, dass uns das so selbstverständlich erscheint, das als Tagbefreiung zu sehen, das ist eben ja auch Ergebnis dieser ganzen Prozesse. Und darauf werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Sicherlich auch nicht das Ende der Geschichte. Es kommen immer wieder auch neue Aneignungen diesen Tages zutage.
Ich möchte da ergänzen, dass der, dürfen nicht vergessen, dass Richard von Weizsäcker war ja selbst als Offizier der Wehrmacht dabei und erlebte auch den 8. Mai als derjenige, der jetzt auch in Gefangenschaft gehen muss. Und ich finde, eine zentrale Passage in seiner Rede, die immer wieder weggelassen wird, übergangen wird, ist eine, ich habe die drei Zeilen mal herausgesucht, ist eine folgende Passage. Es war schwer, sich alsbald klar zu orientieren. Ungewissheit erfüllte das Land. Die militärische Kapitulation war bedingungslos. Unser Schicksal lag in der Hand der Feinde. Die Vergangenheit war furchtbar gewesen, zumal auch für viele dieser Feinde. Also diese enorme Ungewissheit, wie es jetzt eigentlich weitergeht, wie das Empfinden ist. Wir sind nicht mehr Herren von uns selbst und für uns wird bewusst, dass als wir Herren von uns selbst waren, wir die anderen Menschen ja versklavt haben, gerade auch in Mittel- und Osteuropa. Und das sind ja Dinge, die die Zeitzeugen damals auch gefühlt haben, also viele dieser Zeitzeugen gefühlt haben. Und dass es dafür 40 Jahre braucht und dazu noch die Auseinandersetzung braucht, um die verschiedenen Nationalsozialisten, die ja in der BRD einfach weitergemacht haben, dass es die Auschwitz-Prozesse gegeben hat, dass die Studentenrevolten brauchte. Das alles zeigt ja, wie schwer Erinnerung von jeder Generation noch erkämpft werden muss und dann auch neu für jede Generation entwickelt und bestritten werden muss.
Ich sehe das genauso und wenn wir vielleicht den vergleichenden Blick noch auf die DDR richten, darum sehen wir auch diesen Unterschied, denn in den Worten Weizsäcker spricht letztendlich auch ein gewisser Dank heraus, dass die Westalliierten eben sehr gnädig mit der neu gegründeten Bundesrepublik dann umgesprungen sind. Also diese Chance, das auch als Tag der Befreiung zu sehen, liegt eben auch daran, dass diese Befreiung ja auch zu sehr positiven Ergebnissen geführt hat. Das war vielleicht aus der Perspektive des Jahres 45, 46 nicht erwartbar. Und da sehen wir dann eben, wenn wir tatsächlich nach Mittel- und Ostdeutschland und Mittel- und Osteuropa gucken, dass diese Befreiung zwar nominell sehr laut herausbesaunt wurde von der Roten Armee, de facto aber alles andere als eine wirkliche Befreiung war.
Wie würden Sie denn sagen, hat sich auch diese unterschiedliche Erinnerung dann in der BRD und in der DDR, hat sich das zusammengefügt nach der Wiedervereinigung? Gab es da eine neue Zäsur? Gab es da ein neues Umdenken und ein Zusammenführen dieser verschiedenen Gedenkwege?
Ich glaube, gerade unter dem Stichwort der Befreiung, auch wenn das ursprünglich sehr unterschiedlich konnotiert war in Ost- und Westdeutschland, konnte man ganz gut zusammenkommen, weil es auch in der DDR natürlich immer auch als Befreiung zelebriert wurde, mit einem anderen Zungenschlag und auch anderen, ganz anderen Opfergruppen zum Teil, aber durchaus ja offensiv als Befreiung auch gelabelt. Das ging schon ganz gut. Ich glaube, wenn man etwas näher hingucken würde, sieht man dann auch unterschiedliche Akzentuierungen teilweise ja bis heute dann beispielsweise im Umgang mit Russland, ne? Oder mit der damaligen Sowjetmacht als den Befreiern. Das unterscheiden sich, glaube ich, Ost- und Westdeutschland noch relativ deutlich.
Wenn man in heutigen Ostdeutschland durch einzelne kleinere Städte oder Dörfer fährt, findet man auch immer wieder die Straße des 9. Mai. Also das hat sich natürlich gehalten, dass dieser Tag, der 9. Mai in Ostdeutschland im Stadtbild und somit auch im Erinnerungsbild der Menschen viel präsenter ist als in Westdeutschland. Ich glaube nicht, dass es in Westdeutschland eine Straße des 8. Mai gibt. Müsste man nochmal recherchieren. Aber ich finde auch, dass in Westdeutschland, in der alten BRD, der 8. Mai kein gelebter Feiertag war oder Gedenktag war. Das war ein Tag für die Politikerinnen und Politiker und für die Historikerinnen und Historiker. Jetzt gerade diesen letzten Jahren, vielleicht auch unter dem Einfluss des Krieges, den wir in Osteuropa derzeit erleben, wird dieser 8. Mai und dieser 9. Mai nochmal ganz anders aufgeladen. Und in Berlin war er zum Feiertag jetzt erkoren worden. Ich habe damit meine Probleme, weil ich denke, dass wir uns, wenn wir den 8. Mai so als Tag der Befreiung hier stilisieren, wir uns der historischen Komplexität des Tages nicht gerecht werden. Wir stellen uns auf die moralisch privilegierte Seite des historischen Siegers. Und das ist mit einer europäischen Einigung meiner Meinung nach nicht konform. Und somit ist es auch, wenn wir in die ostmitteleuropäischen und osteuropäischen Staaten schauen, nicht eindeutig. Also wer fühlt sich hier von wem befreit und wer von wem besetzt? Aber wir müssen nicht unbedingt nach Osteuropa schauen. Schauen Sie nach Frankreich etwa. In Frankreich wurde der Tag der Befreiung eingeführt und wurde gefeiert, weil der Giscard d'Estaing schafft ihn ab, um dann unter den nächsten Präsidenten wieder eingeführt zu werden. Auch hier zeigt sich ja, dass Gesellschaften solche Tage mit Leben füllen müssen, mit Erinnern füllen müssen. Und somit könnte natürlich auch passieren, dass im Europa des 21. Jahrhunderts, wir sind jetzt schon im Jahre 25 des 21. Jahrhunderts, der 8. oder der 9. Mai an Bedeutung verlieren wird.
Sie sind jetzt schon quasi in der Gegenwart angekommen. Ich möchte doch nochmal zurück in die Vergangenheit, bevor wir uns dem heutigen Gedenken widmen, und würde da nochmal nachfragen, vielleicht Sie, Herr Peik, für lange Zeit wurde ja auch, das ist heute umstritten, aber von dem 7. oder 8. Mai 1945 als eine Art Stunde Null irgendwie gesprochen. Was würden Sie sagen, war das wirklich ein Startpunkt für den Frieden? Wurde das so wahrgenommen? Was für eine Bedeutung hatte diese eine Unterschrift in diesem einen Moment?
Also die Stunde Null in einem etwas landläufigen Verständnis ist sicherlich ein Mythos. Und das ist auch ganz spannend, wenn wir auf die Unterschrift selber gucken, denn dann wissen wir eigentlich gar nicht genau, was die de facto verändert hat. Sicherlich kann man sagen, es ist die deutsche Einwilligung zur bedingungslosen Kapitulation. Es ist die Einstellung der Kämpfer, es ist bereit, sozusagen den Weg für alles Weitere, für die Übernahme der Regierungsgewalt durch die Alliierten, dann auch für die Besetzung Deutschlands, die Potsdamer Konferenz mit den einzelnen Besatzungszielen und Ähnlichem. Auf der anderen Seite ist die Situation in Deutschland, in der europäischen Mitte, sehr chaotisch und das eigentlich auch schon seit vielen Monaten. Die erste deutsche Großstadt Aachen wird im Herbst besetzt. Den ganzen Winter über zeichnet sich immer stärker ab, dass der Krieg verloren sein wird. Es gibt sicherlich fanatische Nationalsozialisten, die weiterkämpfen wollen. Es gibt auch die These, dass sozusagen eine groß angelegte Choreografie des Untergangs stattgefunden habe, dass also eigentlich auch noch die Niederlage bombastisch inszeniert werden sollte. Da kann man sicherlich auch Belege für finden, für das Gros der Bevölkerung, auch für viele Soldaten zählte einfach nur noch die Parole übrig bleiben. Und auf dem Reichsgebiet befinden sich dann im Frühjahr ungefähr 100 Millionen Menschen, davon 30 Millionen Menschen in ständiger Bewegung. Und es ist nicht erkennbar, dass jetzt der Moment, wo dann Keitel in Karlshorst seine Unterschrift unter das Dokument setzt, dass sich da unmittelbar an diese Dynamik etwas ändert. Insofern ist auch Frieden hier ein sehr relativer Begriff, dass die militärischen Gewalthandlungen hören auf, peu à peu, auch nicht sofort. Es gibt immer noch wieder einzelne fanatische Leute, die Widerstand leisten, aber das überhaupt nicht in dem Umfang, wie das zum Beispiel auch befürchtet wurde von den Alliierten mit Werwolf und ähnlichen Dingen. Was natürlich stattdessen kommt, ist die Gewalt, die im Rahmen der Besatzung sich abspielt, in Ostdeutschland in besonderem Maße oder auch mit besonderer Aufmerksamkeit, aber eben auch in Westdeutschland, was man ja oft vergisst. Es dauert dann eine Zeit, bis tatsächlich so ein Begriff wie relativer Frieden einherrscht oder auch so begriffen werden kann. Dass davon nochmal völlig unterschieden ist, ein formaler Friedensvertrag, ein formaler, sozusagen juristisch belastbarer Zustand des Friedens, das ist dann auch eine weitere Besonderheit dieses Kriegsendes, denn es dauert durch die ja vielen Besonderheiten der Situation letztlich, wenn man so will, fast bis 1990, bis festgestellt werden kann, die Völker leben jetzt wieder in Frieden miteinander. Es gibt natürlich vorher schon die auch offiziellen Erklärungen der Siegermächte, dass der Kriegszustand beendet sei, aber ein formaler Friedensschluss wird immer auf die lange Bank geschoben, weil es in einem geteilten Deutschland nicht so einfach zu realisieren ist und keine Seite will einen Separatfrieden nur mit einem Teil von Deutschland abschließen.
Wenn wir hier rekonstruieren und über Erinnerungen sprechen und irgendwie über die Vergangenheit, ist das die eine Sache. Die Erfahrung der Zeitzeugen in dieser Situation ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere. Was sagen Ihnen da vielleicht die Quellen? Was war die Erfahrung der Zeitzeugen von diesem 8. Mai?
Eine Quelle, eine sehr persönliche Quelle, ist die Quelle meines schon vor 10 Jahren verstorbenen Patenonkels, Jahrgang 32. Der immer wieder gesagt hat und mit mir auch als Student immer wieder darüber gestritten hat, über die Weizsäcker Räte unter anderem, dass die Befreiung in seinem hessischen Dorf 1945 durch die Amerikaner nicht gegeben war. Er hat immer wieder gesagt, wir wurden besetzt. Und er hat es auch bis zuletzt durchgehalten, diese Erfahrung als 12-, 13-jähriger junger Mensch dann zu sehen, dass da plötzlich erst ging das deutsche Militär weg. Dann war Unsicherheit, dann kamen irgendwelche Leute, die geplündert haben in diesem Dorf. Wieder große Unsicherheit und plötzlich kamen dann die ersten amerikanischen Truppen und Soldaten mit neuen Fahrzeugen und mit sehr viel Lärm. Die Amerikaner, die auch Angst hatten, nicht immer wurden Dörfer friedlich übergeben. Wurden in manchen Dörfern in der Region sinnlos noch von irgendwelchen Idioten gekämpft. Aber zurück zur Anekdote meines Onkels, der diesen Moment, der in Besitznahme durch jemanden anders als Besatzungsherrschaft empfunden hat. Das ist das eine. Wir haben dann andererseits, wenn Sie sich anschauen, was die Rote Armee leistet bei der Zurückdrängung der Wehrmacht zunächst aus eigenem Staatsgebiet der Sowjetunion und dann bei der Befreiung Ostmitteleuropas von der nationalsozialistischen Terrorherrschaft. Die Rotarmisten und Rotarmistinnen sehen die Auswüchse des deutschen Terrors. Und das erste große Vernichtungslager, das die Rote Armee befreit, ist Majdanek, heute in Lublin. Also die Stadt ist an das Lager herangewachsen. Und dort inspizieren die Offiziere der Roten Armee voller Abscheu und Entsetzen die Krematorien und die Vergasungsanlagen und so weiter. Und das ist ein ganz anderes Empfinden auch bei den Rotarmisten, dass sie hier Europa befreien von dieser Willkürherrschaft. Sie haben eingangs bei Steinmeier den Klemperer, Viktor Klemperer, angesprochen. Viktor Klemperer hat sich wie viele andere tausende Jüdinnen und Juden versteckt. Meisten wurden wahrscheinlich aufgespürt. Er und seine Frau haben es geschafft, versteckt zu bleiben. In dem Moment, in dem eine Unterschrift getätigt wird, sind sie nicht von einer Sekunde auf die nächste frei, aber sie fangen an, sich freier zu bewegen und die neue Siegesmacht, die Besatzungsmacht, stellt natürlich auch Ordnung wieder her. Und eine Ordnung, die eben nicht nationalsozialistisch ist und eben auch nicht Jüdinnen und Juden verfolgt und dann ermordet. Das sind alles individuelle Momente dieser Freiheit. Und dann gibt es, Sie, Herr Peik, haben das schon angesprochen, dass es in Ostdeutschland, in Osteuropa vielleicht ganz anders aussieht. Es gibt dort die gezielten Vertreibungen etwa der deutschen Bevölkerung aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten oder aus dem Sudetengebiet. Es gibt Scheinerschießungen von ganzen Familien, nur dass die Höfe geräumt werden. Das nehmen diese Familien natürlich auch mit auf ihre Flucht, wenn ihnen die Flucht gelingt nach Mitteldeutschland oder nach Westdeutschland. Und das macht natürlich dieser Generation es auch schwer, 1985 von der Befreiung zu reden. Deswegen war diese Rede von Weizsäcker so couragiert, weil sie den richtigen Ton in der richtigen Zeit, glaube ich, erwischt hat.
Sie haben schon, Herr Happe, von den Rotarmisten gesprochen, dass Sie sich durchaus als Befreier dann auch gesehen und gefühlt haben. Herr Peik, was würden Sie sagen, wie war das auf Seite der amerikanischen Soldaten? Haben Sie sich als Befreier gefühlt oder als Sieger?
Teils, teils. Das ist, glaube ich, schwierig pauschal zu beantworten. Man muss nicht vergessen, dass die Amerikaner in ihren Direktiven eigentlich auch relativ klar waren. Also Deutschland wird besetzt nicht zum Zwecke seiner Befreiung, sondern als besiegter Feindstaat. Und entsprechend war auch die Politik darauf ausgerichtet. Natürlich sehen wir viele GIs, etwas unbedarft aus dem mittleren Westen, die ein ganz zwangloses Verhältnis dann auch sehr schnell zur deutschen Zivilbevölkerung kommen. Wir sehen auch Fraternisierung, obwohl das anfänglich noch verboten war. Da war sozusagen eine relativ entspannte Haltung, dass man also da also nicht den Sieger rausgekehrt hat. Aber auf der anderen Seite gibt es durchaus beispielsweise Remigranten, die in den Diensten der amerikanischen Streitkräfte gekommen sind, die auch sehr deutlich gemacht haben, dass es darum geht, der deutschen Bevölkerung auch nochmal deutlich zu machen, wie die Machtverhältnisse sind und dass sie sozusagen ja nicht nur die bedauernswerten Opfer des Krieges sind, sondern eben auch sich dann auch schwere und schwerste Schuld auf sich geladen haben.
Was wäre denn die Einschätzung von Ihnen? Die Frage geht an Sie beide. Glauben Sie denn, dass es möglich ist, so eine Art Befreiung oder Freiheit von außen an eine Gesellschaft zu bringen? Oder muss das vielleicht eher von innen heraus und wenn es nach 40 Jahren ist, kommen?
Ich würde vorher noch eine Sache noch mal besser stellen, weil Sie gesagt haben, die Rote Armee hat befreit. Also das ist natürlich auch Propaganda, also im Nachhinein zu sagen, wir haben befreit. Die Rotarmisten selbst, die nach Deutschland dann sich vorgekämpft haben, das waren Sieger. Und sie sind auch als Sieger aufgetreten. Wir kennen alle die Vorgänge in Ostpreußen 1945, das erste deutsche Gebiet, das der Roten Armee in die Hände fällt. Entsetzliche Vergewaltigungen, die stattgefunden haben, Plünderungen, die stattgefunden haben. Das Befreiungsnarrativ, das kommt später. Und das wird dann getragen, vor allen Dingen von der stalinistischen Regierung, aber auch von natürlich auch tausenden Offizieren, die das auch erlebt haben, jetzt die Bevölkerung zu befreien und die Jüdinnen und Juden, die noch überlebt haben, in den Lagern zu befreien. Aber der Moment des Besetzens ist kein Befreien, sondern es ist die Besatzungsherrschaft, die kommt. Und ich würde Herrn Peik auch dann zustimmen, dass die Wahrnehmung der Bevölkerung im Westen und Osten gänzlich unterschiedlich ist. Also zum Beispiel Frankreich, das besetzte Frankreich oder das besetzte Holland und Belgien, da kommen die alliierten Streitkräfte und sie werden jubelnd empfangen von Millionen Menschen, endlich frei zu sein. Für die Franzosen ist es sogar doppelt einfach zu sagen, wir werden befreit, weil sie ihr eigenes Regime damit, mit dem sie mit Hitler kollaboriert haben, dann auch entfernen können. In Ostmittel- und Osteuropa ist zweimal die Kriegswalze durchgelaufen. Erst die Wehrmacht nach Osten und dann die Wehrmacht zurück und dann also dreimal. Und dann kommt die Rote Armee hinterher. Die Menschen, die auch das überlebt haben, sind jetzt einer neuen Besatzung ausgesetzt, weil die Rote Armee gekommen ist, um zu bleiben. Und das Ganze befreit diese Bevölkerungsteile natürlich nicht davon, dass sie auch hier sehr unter der Wehrmachtsherrschaft gelitten haben. Nun, eine Zahl nochmal hier zu vergewaltigen. In der Sowjetunion sterben 27 Millionen Menschen. Die Hälfte davon sind nur Kombattanten, also Soldatinnen und Soldaten. Der Rest sind Zivilisten, die die Deutschen zu verantworten haben. Und gleichzeitig gab es auch in diesem Raum Kollaboration von einzelnen Bevölkerungsgruppen. All das ist eine Gemengelage, die sich gänzlich unterscheidet von dem, was in Westeuropa, gerade in diesem Endkampf um das Reich, um das mal so salopp zu sagen, vonstatten geht.
Ja, das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, auch ein Punkt, wo Deutschland in vielerlei Hinsicht ein doch sehr deutlicher Ausnahmefall ist in der Geschichte. Wir hatten vorhin gesagt, und das sollten wir nicht vergessen, dass die Befreiung nicht das erste und oberste Ziel war im Kampf gegen Nazi-Deutschland, sondern die Ausschaltung, wie das zeitgenössisch dann gedacht wurde, des deutschen Militarismus, deutscher Weltmachtsbestrebungen plus dann Bestrafung auch für die ganzen Untaten. Insofern ist auch das Ziel der Besatzungsmächte erstmal negativ, also Entnazifizierung, Dekatalisierung, Dezentralisierung, ähnliche Sachen. Und Demokratisierung als sozusagen positives Ziel auch dann der Potsdamer Konferenz ist eigentlich auch nur ein präventives Ziel, um einen neuen Krieg zu verhindern, weil es eben dieser Idee folgt, dass demokratische Nationen weniger kriegslüstern sind. Das ist ja auch das bekannte Theorem des demokratischen Friedens. Insofern ist sozusagen auch die Demokratisierung Deutschlands nicht nur reiner Idealismus, sondern es ist eine ganz kalkulierte Überlegung, wenn Deutschland demokratisch wäre, würde dann ein neuer Krieg ausbleiben. Daher kommt dann das Bemühen eben auch um konstruktive Ansätze, nicht nur um reine Bestrafung oder auch Niederhaltung Deutschlands. Insofern müssen wir das immer berücksichtigen auch, dass es da ein auch nicht ganz altruistisches Anliegen gibt. Das stößt auf deutscher Seite natürlich dann auf vielerlei Anknüpfungsmöglichkeiten, gerade weil es eben Deutschland auch schon vorher eine demokratische Tradition gibt. Es wäre auch geschichtsfern zu behaupten, dass diese Vorstellung eines rein antidemokratischen Deutschlands tatsächlich so viel historische Realität besessen hätte. Das führt aber dazu, dass eigentlich aus dem verlorenen Krieg ein sehr gestärktes demokratisches Deutschland herauswächst. Und das ist doch in gewisser Weise ein Sonderfall. Wir haben das gesehen in den frühen 2000er Jahren, als nämlich immer auf das Beispiel Deutschland verwiesen wurde beim Einmarsch in den Irak. Also auch die Vorstellung, dort ein demokratisches Regime zu installieren, um den Nahen Osten zu befrieden, das ist krachend gescheitert. Und es ist auch an vielen anderen Stellen gescheitert. Insofern ist diese Vorstellung, man kann nach der militärischen Niederlage einer Nation durch bestimmte Stellschrauben dann diese Gesellschaft, diese Nation dann sehr konstruktiv einbinden. Etwas, was man schon auch aus historischer Sicht mit gewisser Vorsicht betrachten muss oder was dann umgekehrt formuliert den deutschen Fall auch so interessant macht. Was waren genau die Bedingungen, die positive oder konstruktive Entwicklung dann möglich gemacht haben, insbesondere für die Bundesrepublik. Das würde natürlich für die DDR auch nur mit Abstrichen gelten.
Mit dieser demokratischen Entwicklung Deutschlands nähern wir uns dann langsam auch schon der Gegenwart, über die wir auch schon sprechen wollen, nachdem wir in der Vergangenheit ein wenig geordnet und eingeführt haben. Und wenn es darum geht, um das Gedenken und Erinnern heute in unserer Gegenwart, glaube ich, könnten wir eine ganz simple, aber ich glaube wichtige Frage mal an den Anfang stellen. Herr Happe, wozu brauchen wir eigentlich Erinnern?
Ja, wir Menschen erinnern uns gerne an schöne Sachen und verdrängen vielleicht auch die weniger schönen Dinge. Aber gesellschaftlich gesehen sind die Erinnerungstage dafür wichtig, dass sich die Gesellschaft auch zusammenfindet und auch zusammenbindet. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen kann. Und so etwas kann natürlich entstehen in freudigen Ereignissen, wenn eine Nation glaubt, plötzlich Papst geworden zu sein oder Weltmeister geworden ist im Fußball oder anderen schöneren Sportarten. Aber es gibt eben auch diese Erinnerung an Negatives. Aber wie Kollege Peikegen gerade gesagt hat, ist ja Deutschland aus diesem Negativen, aus diesem Untergang ja wie der Phönix aus der Asche wieder aufgestanden. Und natürlich mit der Unterstützung der Westmächte und vor allen Dingen dem großen Kapitaleinsatz seitens der USA. Also das Erinnern an traurige Tage ist ja wahrscheinlich auch immer sehr wichtig. Die BRD hat aber ganz andere Tage gefeiert. Also ich denke daran an den Tag der Deutschen Einheit, der am 17. Juni gefeiert wurde, nach dem Volksaufstand in der DDR. Also die BRD hat einen Tag gefeiert, mit dem sie eigentlich gar nichts zu tun hat. Und diesen Tag als Tag der Deutschen Einheit gefeiert, die Einheit war weit entfernt, überhaupt Einheit zu sein. An den 8. 9. Mai hat da niemand im Westen großartig gedacht. Man hat andere Erinnerungstage auch verschmäht. Also der 18. Januar ist der Geburtstag Deutschlands, als das Reich gegründet wurde. Aber dieser Tag spielt außerhalb von historischen Seminaren keine Rolle mehr. Und das hatte vielleicht auch seine guten Gründe. Wir haben eine Denkmalskultur, die immer wieder auch hinterfragt werden muss. Also welche Reiterstandbilder sind überhaupt noch zeitgemäß? Brauche ich denn noch Denkmäler für Wilhelm I.? Brauche ich denn noch Hindenburgstraßen? Wie ist es mit der Benennung von Wehrmachtskasernen? All das sind Dinge, die eine Generation immer wieder neu hinterfragen muss. Und somit ist so mein Plädoyer, dass man bei allen Erinnerungstagen und bei allen Denkmälern, bei allen Straßennamen auch nach ein, zwei Generationen die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Ganzen stellt. Und somit können natürlich auch alte Helden, die heute gar nichts mehr jemandem was sagen, ja vom Denkmal, vom Sockel gestoßen werden. Oder Straßen bekommen eine neue, demokratischere Benennung.
Da sind wir schon mittendrin im komplizierten Feld der Erinnerungskultur. Herr Peik, auch in den vergangenen Tagen wurde ja so viel zum 8. und auch zum 9. Mai berichtet. Alle Medien waren voll davon und immer wieder las oder hörte man von schwierigem Gedenken oder kompliziertem Erinnern. Was würden Sie sagen, was macht denn das Gedenken an den 8. und 9. Mai so kompliziert?
Ich denke, im Kern ist es dieser Versuch, eine Niederlage in einen Sieg umzudeuten oder zumindest in eine Befreiung, also doch in etwas Positives. Und das ist natürlich eine tiefliegende Ambivalenz drin. Denn einem naiven Verständnis würden wir sozusagen erst in der Niederlage des eigenen Landes nicht unbedingt ein Grund zum Feiern sehen. Aber wir haben es ja schon auch angesprochen, die Dinge sind komplizierter oder es verknüpft sich auch sehr viel mehr damit. Ich finde es trotzdem interessant, dass natürlich dieses Kriegsende auch sehr sich überlagert und verschmilzt, auch mit einem Ende des NS-Regimes. Wir haben ja auch andere Tage, wo wir an den Nationalsozialismus gedenken oder uns erinnern. 21. Januar, die Befreiung von Auschwitz, der 9. November, auch das ist ein Tag der deutschen Geschichte, der immer sehr ambivalent ist und in dem sehr viel auch Anlass gibt, um zurückzublicken und sich der eigenen Lage in der Geschichte zu vergewissern. Andere Tage spielen weniger die Rolle. Ne? Kollege Happel hat es gerade schon angesprochen. Ich wäre nicht überrascht, man müsste sich das nochmal angucken, wenn in der frühen Bundesrepublik auch der 30. Januar immer noch irgendeine Rolle gespielt hat. Also vielleicht für die einen klammheimlich positiv, aber für viele andere eben auch als Mahnung vom Beginn des Schreckens. Und dieser Anfang des Nationalsozialismus ist uns sehr aus dem Blickfeld geraten. Wir beschäftigen uns sehr stark eben vom Ende her, vom Krieg und natürlich auch vom Holocaust. Das sind auch alles sehr überzeugende Gründe, aber es bildet sich da drin ab, dieser Wandel auch der deutschen Erinnerungskultur, den wir vorhin schon hatten. Also
Weizsäcker sagt ja, dass wir den 8. Mai nicht ohne den 30. Januar 33 denken dürfen. Und das ist ja, wie Sie sagen, sehr, sehr gut begründet und in der Geschichte auch erklärbar.
Wenn wir schon dabei sind, irgendwie auch in der Gegenwart das Erinnern, das Gedenken zu ordnen und auch zu schauen, was ist da heute wichtig, was müssen wir vielleicht mit einbeziehen oder umdenken, umformulieren, mitdenken. Wir haben ja schon viel von der Roten Armee und ihrer Rolle auch gesprochen, von der, wenn man so sagen will, Befreiung Deutschlands 1945. Aber was ist eigentlich heute in der Gegenwart? Wie unterschiedlich ist das Gedenken an diese Zeit in Deutschland und in Russland eigentlich heute? Und wie müssen wir das vielleicht auch mit einbeziehen?
In Europa, in Gesamteuropa ist die Erinnerung an den 8. und 9. Mai durch den Krieg, den Russland in die Ukraine getragen hat, natürlich jetzt bestimmt. Und das zeigt natürlich auch, dass solche Erinnerungsorte immer politisch sind, also Erinnerungsdaten, immer in der Zeit, in der sie bedacht werden, auch die Zeit zu berücksichtigen ist, also die Gegenwart zu berücksichtigen ist. Und der 8., 9. Mai wurde jetzt in Russland wie jedes Jahr am 9. Mai instrumentalisiert und einmal mehr wurde der Kampf Russlands gegen den Nationalsozialismus, gegen den Faschismus betont. Mir ist aber bei der Sache wichtig, also jetzt nochmal zurückzublicken in die Geschichte, dass am historischen 8. 9. Mai die Sowjetunion, ich hatte eben schon von den 27 Millionen Toten gesprochen, die westliche Sowjetunion ist vollkommen zerstört und die Perspektive nach Europa ist deswegen eine andere, als es aus Frankreich oder aus England oder aus den USA herauszublicken. Und gleichzeitig ist die Sowjetunion ein multinationales Gebilde gewesen mit über 100 Nationalitäten, das heutige Russland übrigens auch. Und somit kämpfen in der sowjetischen Roten Armee nicht nur Russen, nicht nur Belarus, nicht nur Ukrainer, sondern auch Tataren, Udmurten, Mudwinen, Ranten, Mansen, Nensen, Ensen, Nagasanen und wie sie alle heißen, die alle ein Anrecht haben, als ihre eigene Nationalität diesen 9. Mai als Tag des Sieges zu feiern. Und das ist es, wie dieser Tag des Sieges dann eingeführt wurde in der Sowjetunion. Übrigens nicht unmittelbar nach dem Krieg. Die Sowjetunion hatte in der stalinistischen Nachkriegszeit ganz andere Sorgen, als jetzt einen Tag des Sieges zu feiern. Der Tag des Sieges wird dann gefeiert, als die Sowjetunion sich konsolidiert hat und unter Chruschtschow und Brezhnev anderen Zeiten entgegengeht. Dann braucht man diese Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, an den Sieg im Zweiten Weltkrieg. Das heutige Russland hat dieses Erbe der Feierlichkeiten übernommen. Und natürlich jetzt angesichts des Krieges, den Russland führt, diesen 9. Mai erneut überstrapaziert und als Tag des Sieges und vielleicht in Bezug auf den Krieg in der Ukraine als Tag des zukünftigen Sieges über die Ukraine interpretiert. Und das ist natürlich in Westeuropa nicht unwidersprochen geblieben. Und das ist ja auch richtig so. Also lange Rede, kurzer Sinn. Diese ganzen Gedenktage bleiben immer politisch und sind deswegen auch in vielen Fällen immer höchst fragwürdig, ob wir sie denn überhaupt richtig feiern können.
Wenn wir schon beim politischen Aspekt dieser Gedenktage sind, wir haben es ja manchmal auch mit einer Umdeutung dieser Zeit und auch dieser Erinnerung zu tun. Also ich denke, wir kennen alle die viel zitierten Worte, unter anderem von AfD-Mitgliedern. Da wurde etwa vom Denkmal der Schande gesprochen in Bezug auf das Berliner Holocaust-Mahnmal von Björn Höcke. Das ist eins von mehreren Beispielen, wie da auch diese Gedenkkultur angegriffen und in Frage gestellt wird. Wenn wir einmal uns auf den Standpunkt stellen, dass dieses Gedenken an diese Zeit diskutierbar, aber etwas Wichtiges ist, was würden Sie sagen, wie kann auch die Geschichte und das Erinnern dem etwas entgegensetzen, um auch unsere Demokratie heute zu stützen und zu stärken?
Da trauen Sie aber der Geschichtswissenschaft auch eine Menge zu. Ich wäre aber etwas zurückhaltend in der Vorstellung, dass man sozusagen eine richtig erkannte Geschichte dann auch durchsetzen könnte. Ich glaube, das muss schon auch aus der Gesellschaft selber herauskommen. Und wenn eine Gesellschaft sich demokratisch versteht, wird sie sozusagen eine größere Bandbreite an Meinungen und an Positionen auch aushalten können, auch in historischer Hinsicht, auch ein Nebeneinander vielleicht von unterschiedlichen Erinnerungsformen. Das betrifft im Übrigen ja auch nicht nur die Zeit des NS und des Zweiten Weltkrieges, sondern vielleicht in mancher Hinsicht noch akuter Umgang auch mit der DDR. Geschichtsschreiber DDR, dass die DDR eine Diktatur war, ist selbstverständlich und trotzdem wissen wir, in vielen Familien wird eben auch ganz legitimerweise anders der Zeit in der DDR erinnert. Und das muss eine Gesellschaft auch aushalten können. Was die Geschichtspolitik im Eigentlichen geht, Kollege Happel hat es ja schon angesprochen, Straßennamen, Denkmäler und ähnliche Sachen. Man könnte auch Schulbücher noch hinzunehmen, also das, was sozusagen offiziell sanktioniert wird. Da wäre mein Wunsch letztlich, dass man auch da eine gewisse Bandbreite auch hat und nicht sozusagen im schlimmsten Fall mit jedem Regierungswechsel das gesamte historische Programm dann einmal austauschen möchte. Das würde ich denken, ist einer freiheitlichen Gesellschaft nicht würdig. Sondern sie kann auch mit unterschiedlichen Aneignungsformen der Geschichte umgehen. Im Übrigen, also neben dem Familiengedächtnis der Geschichtspolitik, wäre ja auch noch an den großen Bereich Geschichte in den Medien zu denken. Auch dort haben wir ja ganz unterschiedliche, manchmal auch problematische Formen der Aneignung oder Umgangsweisen mit Vergangenheit, mit denen wir aber irgendwie leben können, weil wir dann auch sehen, das dient Unterhaltungszwecken und Geschichtswissenschaft beobachtet das, beschreibt das, warnt vielleicht auch vor dem einen oder anderen, aber kann es in den seltensten Fällen bestimmen und das ist, glaube ich, auch ganz gut so.
Das war ein schöner Appell auch an die Pluralität in demokratischen Gesellschaften und dass da verschiedene Dinge auch nebeneinander existieren können. Ein schöner Ausblick vielleicht auch in die Zukunft, der wir uns jetzt auch ein wenig versuchsweise widmen möchten. Vergangenheit und Geschichte ist ja dann vielleicht leichter zu fassen und mit Fakten zu belegen. Wir wollen mal einen Ausblick aber auch wagen. Und dazu würde ich gerne die bereits erwähnte Rede von Frank-Walter Steinmeier am 8. Mai jetzt diesen Jahres 2025 nochmal zitieren. Es waren Deutsche, die diesen verbrecherischen Krieg entfesselt und ganz Europa mit in den Abgrund gerissen haben. Es waren Deutsche, die das Menschheitsverbrechen der Shoah begangen haben. Und es waren Deutsche, die nicht willens und nicht fähig waren, selber das Joch des NS-Regimes abzuwerfen. Daran erinnern wir Deutsche, heute 80 Jahre später. Wir wissen, dieser Tag hat unser Land zutiefst geprägt. Wir sind alle Kinder des 8. Mai. Am 8. Mai 1945 wurden wir befreit. Hier bezieht sich Steinmeier auch auf eine Aussage von Habermas. Wir alle sind Kinder des 8. Mai. Eine starke Aussage. Was ist Ihre Einschätzung? Die Frage an Sie beide. Sind wir alle Kinder des 8. Mai? Würden Sie dieser Aussage zustimmen? Und was kann uns das Gedenken an den 8. und 9. Mai heute noch nutzen? Und müssen wir vielleicht auch, wenn wir schon bei der Zukunft sind, Herr Peik, bei Ihnen klang es auch schon an unsere Art des Erinnerns auch noch irgendetwas aktualisieren? Funktioniert unser Erinnern heute noch so, wie wir das gemacht haben in den letzten Jahrzehnten?
Ja, das sind natürlich so Pathos-Formeln, Kinder des 8. Mai, die grundsätzlich ja sympathisch sind und wir verstehen auch den staatsbürgerlichen Appell, der daran liegt und auch den Wunsch, das Bemühen von Steinmeier hier, die Rede von Weizsäcker nach 40 Jahren nochmal zu aktualisieren. Ich kann nicht verhehlen, dass ich trotzdem ein bisschen skeptisch bin, weil ich natürlich auch sehe, Geschichte wandelt sich immer und wir wissen alle nicht, was die Zukunft bringt. Und ich wäre etwas skeptisch, wenn wir die Form des Erinnerns oder vielleicht auch des erreichten Erinnerns konservieren würden wollen. Es wird immer irgendwie weitergehen. Ich glaube nicht, dass die Gefahr so groß ist, dass wir zurückfallen und dann sozusagen in andere Zeiten, oder anders formuliert, wir kommen in jedem Fall in andere Zeiten. Wir werden aber nicht in der Vergangenheit zurückfallen. Insofern vermute ich, dass auch die Erinnerung an den 8. Mai, an das Ende des Zweiten Weltkrieges, ja, sich verändern werden, vielleicht auch relativiert werden. Es fangen ja plötzlich an, neue Daten zu zirkulieren, die jetzt nicht bezogen sind auf Deutschland, aber ne, der 22. Februar, der 7. Oktober, das sind Daten, die in den letzten 2 Jahren ja auch zu stehenden Redewendungen fast geworden sind. Da ist Deutschland 11. vielleicht September. Jetzt ja, erst mittelbar. Das. 11. September war vor 20 Jahren. Aber davon war jeweils Deutschland nur mittelbar betroffen. Trotzdem lässt es ein wenig erahnen, dass natürlich auch in Zukunft Dinge passieren können, die unseren Blick auch auf die Vergangenheit ganz anders prägen. Und irgendwann wird dann vielleicht auch der Zweite Weltkrieg, wird auch das NS-Regime doch von so vielen Schichten der historischen Ereignisse überdeckt sein, dass sich auch unsere Umgangsform damit ändern wird. Ne? Das soll nichts relativieren, auch an den deutschen Menschheitsverbrechen, das ist unbestritten. Aber es, glaube ich, wäre unhistorisch gedacht, wenn man diese Erinnerung quasi einfrieren möchte und in gleicher Art und Weise fortschreiben würde wollen in die Zukunft.
Ja, Erinnerung lässt sich ja nicht zementieren, sondern die lebt ja. Mich hat überrascht, dass jetzt 80 Jahre nach dem Kriegsende dieses Ereignis nochmal so extremst gefeiert wurde. Ich glaube, es war zum 75. oder 70. nicht so ein großes Aufsehen drumherum um den 8. beziehungsweise den 9. Mai. Und ich erkläre mir das damit, dass einerseits die Generation, die das erlebt hat, am Wegsterben ist und also die Kinder des 8. Mai dann tatsächlich, also diejenigen, die in den 1940er Jahren geboren sind, jetzt auch schon in einem Alter sind, dass viele von dieser Generation auch schon verstorben sind. Und das Zweite, dass dieser Krieg in Europa wieder herrscht. Und ich bin aufgewachsen in einer Phase, als das immer hieß, also erstens nie wieder Krieg als Forderung und einer sehr starken Friedensbewegung. Gleichzeitig hieß es, dass es der Krieg der Zukunft wird irgendwie im Weltall oder sowas ausgetragen. Oder weiß der Geier wo. Aber die Bilder aus der Ukraine sind ja genau die Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist etwas, was frappierend ist. Also sieht man mal von den Drohnen ab, aber der Infanterist kämpft gegen den Infanterist von einem Schützengraben in den nächsten. Das sind Bilder, mit denen ich nicht mehr gerechnet habe. Und ich glaube, dass das in den Gesellschaften Europas auch sehr, sehr viel Erinnerung nochmal herausgespürt hat, dass diese Fernsehbilder sich einander gleichen, einen in Farbe, die anderen in Schwarz-Weiß. Gleichzeitig ist dieses Erinnern auch etwas, was natürlich politisch vorgegeben werden kann. Das Europäische Parlament hat 2019 eine Entschließung verabschiedet, in der es dann heißt, dass Europa darf seine eigene Geschichte nicht vergessen. Das ist das, was das Europäische Parlament gefordert hat. Und ich erwartet das auch, dass wir unsere Geschichte nicht vergessen. Aber diese Geschichte, was soll das für eine Geschichte sein, wenn wir zum Beispiel jetzt durch diesen Krieg, den Russland führt, dann plötzlich Osteuropa von Europa abkoppeln? Also das Erinnern nur in Westeuropa und in Ostmitteleuropa belassen und jetzt über die großen sowjetischen Opfer gar nicht mehr reden, weil sein Europa ohne die Berücksichtigung der sowjetischen Seite, ein Europa, das in seinem historischen Gedächtnis Raum gibt für die unvorstellbar vielen sowjetischen Opfer des Krieges, ist doch wichtig. Und das zeigt doch auch, wie man um Erinnerung und gerade auch an diesen Gedenktagen herum kämpfen muss. Und eben auch wir als Historikerinnen und Historiker sind da gefordert. Also Geschichte ist nicht eindeutig. Geschichtswissenschaft versucht es zu sein. Und wir müssen diese Geschichte ausmalen, nur dass die Farben vielleicht immer wieder anders sind, die ich zum Ausmalen benutze.
Wir haben jetzt gerade, Herr Happe, auch von einer europäischen Erinnerung gesprochen, von unterschiedlichen europäischen Erinnerungen vielleicht auch, denn ja, wie Sie ja auch meinten, also nicht nur Deutschland war involviert, nicht nur Russland, auch Polen, Frankreich, Italien, die baltischen Staaten, Großbritannien. Wie könnten, das werden wir jetzt nicht hier lösen können, es klang auch schon an, vielleicht können wir es nochmal etwas zusammenfassen und präzisieren. Was denken Sie, wie könnten Facetten eines gesamteuropäischen Erinnerns künftig aussehen?
Das ist sehr schwierig, weil es ja am Ende dann doch sehr national sehr unterschiedliche Erzählungen sind. Also ich glaube, in der Vergangenheit, gerade in Westeuropa, war da schon so der gemeinsame Kampf gegen den Totalitarismus mit Unterstützung der USA und dann mit dem Ziel auch sozusagen des europäischen Einigungsprojekts. Das war so vielleicht die meiste Erzählung, die dann, wo jeder dann doch seinen Platz drin finden konnte und auch die Deutschen sind dann wieder aufgenommen nach Europa und das ist sozusagen so ein bisschen ein verbindendes Glied gewesen. Also gerade die europäische Einigung braucht ja diese Erzählung, dass man nicht mehr Krieg miteinander führt, sondern gemeinsam führt, genau wie auch sozusagen die transatlantische Verankerung dieses ganzes Projektes. Also das ist, glaube ich, ein Modell, wo dann nach 89, 90 eben auch schrittweise versucht wurde, das nach Ost-Mitteleuropa auszudehnen, durchaus ja auch mit Erfolg. Das aber natürlich, da können wir auch nicht die Augen vor verschließen, heute unter großem Druck steht und aus vielerlei Seiten wird eigentlich das auch relativiert. Also gerade wenn wir denken, was die Trump-Administration artikuliert, da sehe ich keinen besonderen Bezug mehr auf den Zweiten Weltkrieg oder das Kriegsende, den 8. Mai. Das sind dann ganz andere Facetten.
Nach dem 8. Mai kämpfte ganz Westeuropa darum, wieder demokratisch zu werden, auch eben Westdeutschland demokratisch zu werden. Es ist ein Wunder eigentlich, dass die Bundesrepublik mit dem Personal, das die Bundesrepublik am Start hatte, dann wirklich so eine demokratische Republik werden konnte, die sich dann nochmal neu gründete, ja, ab den 1970er Jahren. Aber wir haben gelernt nach dem 8. Mai in Westeuropa, dass die Demokratie das ist, für das wir kämpfen wollen. Und es sind die Ostmittel- und osteuropäischen Staaten, die das auch haben wollten und auch darum kämpften. 1953 in der DDR, 1956 in Ungarn, 1968 in Prag. Diejenigen, die 1956 zusammengeschossen worden sind in Ungarn, die wollten von der Roten Armee, von der sowjetischen Armee zusammengeschossen wurden, die wollten auch ihre Freiheit und ihre demokratische Entwicklung. Und nach 1989, 90 war dann diese Demokratie gekommen und da. Und ich glaube, dass das Europa in dieser Phase ab 1990 wirklich ein glücklicher Kontinent zu sein schien. Und ich erwarte jetzt von dem 8., 9. Mai eigentlich den Impuls, dass in Europa dann immer wieder auch dieser Freiheit und dieser Demokratie gedacht wird. Also vielleicht stärker die Umformung des Tages weg von der schnöden Kapitulation, sondern dann hin zu der Entwicklung, die auf diese Unterschrift folgte, nämlich der Auseinandersetzung für ein freiheitliches, demokratisches Gemeinwesen in Gesamteuropa. Und wenn ich so an meine Jugend zurückdenke, wie sehr ich das genossen habe, dass man plötzlich ohne Pässe von einem Land ins andere fahren kann, das ist auch etwas, was zu dieser Entwicklung, die nach dem 8. 9. Mai dann in Europa eintrat, zu dieser Entwicklung geführt hat.
Dankeschön. Ich habe eine letzte Frage noch an Sie beide. Und zwar in der Nacht, es klang schon an, ich habe es schon auch gesagt, vom 7. auf den 8. Mai wurde im französischen Reims die bedingungslose Kapitulation Deutschlands beschlossen, unterzeichnet und die Kampfhandlungen wurden offiziell eingestellt und diese Kapitulation wurde am Folgetag nochmal öffentlichkeitswirksam in Berlin auf Wunsch Stalins nachgeholt. Und dieses Hauptquartier der alliierten Streitkräfte in Reims, in dem diese erste Kapitulation stattfand, war im Keller eines Gymnasiums, das auch heute noch als Schule genutzt wird. Und auch wir drei heute nehmen in den Räumen einer Universität, in einer Bildungseinrichtung auf. Und Sie beide haben ja auch als Professoren einen Lehrauftrag, eine Passion auch dafür, Wissen weiterzugeben, Erinnerungen auch am Laufen zu halten, am Leben zu erhalten. Und was vielleicht ganz kurz und knapp, was würden Sie noch Ihren Studierenden vielleicht und auch allen anderen, die zuhören, in Bezug auf diese Thematik, die ja doch so weit und komplex ist, die wir versucht haben, hier ein bisschen zu fassen, gerne mitgeben? Vielleicht möchten Sie starten, Herr Peik.
Immer neue Fragen zu stellen, also gerade auch neue Fragen an die Vergangenheit zu stellen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen deutlich geworden in unserem Gespräch. Die Erinnerung lässt sich nicht ein für alle Mal fixieren. Es gibt auch gerade von der Geschichtswissenschaft keine fertigen Antworten, sondern es ist etwas, was demokratisch im freiheitlichen Diskurs einer Gesellschaft ausgehandelt werden muss, woran man sich an welcher Art und Weise erinnert. Also Geschichtswissenschaft kann, sollte auch sich einmischen, sollte sozusagen dann auch auf Grundlage ihrer fachlichen Expertise sich einbringen, aber trotzdem sind von dort keine endgültigen, definitiven Antworten zu erwarten.
Geschichte wandelt sich immer und immer neue Fragen stellen. Das nehme ich auch mit von heute. Herr Pappe, Sie haben noch was dazu zu fügen.
Ja, ich würde noch hinzufügen wollen, dass die Geschichte ist ein so wunderbares Fach und es zeigt ja gerade, dass in solchen Gedenktagen die Geschichtswissenschaft benötigt wird, um historische Ereignisse einzuordnen. Und es gilt darum, mit allen Menschen aus allen Bereichen immer wieder ins Gespräch zu kommen und dann die Bedeutung von der Geschichte dann auch hervorzuheben. Ich finde es wichtig, dass diese Bildungseinrichtungen dann auch dahingehend gestärkt werden, also bewusst Geschichte zu hinterfragen, auch gefestigte Bilder in Frage zu stellen, um dann neue Antworten etwa zu entwickeln. Und somit ist so ein Gedenktag eigentlich ein willkommenes Ereignis, um unsere Geschichtswissenschaft tatsächlich zu feiern für die sehr gute Arbeit, die wir leisten. In den Hörsälen, in den Schulen oder zu Hause am Küchentisch.
Appell und Dankeschön an die Geschichte und an die Geschichtswissenschaft. Ein schöner Abschluss, den ich nur noch ergänzen möchte. Wir haben jetzt einen Bogen versucht zu spannen von Vergangenheit über Gegenwart und mögliche Zukunftsperspektiven. Und auch öfter schon klangen die Worte des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker an in unserem Gespräch, der den Begriff Tag der Befreiung prägte 1985. Ich würde gern mit seinen Worten hier enden und abschließen. Natürlich nur ein Ausschnitt aus seiner berühmten Rede. Erinnern, das heißt eines Gedenkens so ehrlich und rein zu gedenken, dass es zu einem Teil des eigenen Inneren wird. Das stellt hohe Anforderungen an unsere Wahrhaftigkeit. Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, der wird blind für die Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahr. Musik.